Laufen, wiederholst du. Du hörst dich und ärgerst dich über dich, weil das Wort eine Lüge ist, einspringt für die Wahrheit, dass du den Kopf an ihre Brust legen und das Wasser herauslaufen lassen willst, das in dir aufgestaut ist. Christine hebt die Oberlippe und zieht eine Spur von etwas Amüsiertem oder Angewidertem in den Raum zwischen euch. Du begrüßt, dass sie zugibt, wie verhohlen auch immer, für was für eine Frau sie dich hält. Vielleicht ist das der Augenblick der Hoffnung, wenn du verkünden kannst: Ich habe es so satt, mich satt zu haben. Ich glaube, du kannst es, Kiri. Willst du mir helfen? Aber ihre Lippen sind wieder verschlossen, bevor du es aussprechen kannst. Habe ich nur so gesagt? Sie zuckt die Achseln und lässt ihre Stimme in die Nachtluft davonschweben wie Rauch. Jeder kann sehen, dass du nicht die Sorte bist, fährt sie nach einer Weile fort. Was hast du dir getan? Dir die Beine abzuschneiden wie jemand, der im Krieg war, sodass du nicht mal gekommen bist und dein Paket abgeholt hast? Deine Tante ruft, sagst du, um das Gespött zu stoppen. Du stehst mit mutmaßlich festem Vorsatz auf und drängst den Hohn dieser Frau aus dem Dorf zurück. Es war nicht nur deine Mutter, sagt Christine. Auch Netzai war dabei. Nur dein Vater hat nichts getan. Deine Schwester hat deiner Mutter geholfen, das Maismehl zu tragen, ist den ganzen Weg gehumpelt. Du weißt ja, wie sie geht. Hoppla, hoppla, auf dem einen Bein. Sie lässt auch grüßen. Ich bin praktisch deine jüngere Mutter. Ich kenne deine Tante Lucia sehr gut. Wir sind zusammen in den Krieg gezogen und wieder zurückgekehrt. Du hast es kommen sehen. Der einzige Grund, warum Christine deiner Familie nahe steht, obwohl sie für dich eine Fremde ist, ist das Band, das sie während des Kriegs geformt haben, als du nicht im Dorf warst. Diese Zeit der Zwietracht hat die Kluft zwischen dir und deiner Familie vergrößert. Da es im Dorf nicht sicher war, bist du aufs Young Ladies College of the Sacred Heart gegangen und hast die Ferien in der Mission deines Onkels verbracht. Während des Kriegs wurde uns beigebracht, nicht egoistisch zu sein, fährt Christine fort, die bis heute Abend kaum Interesse an Konversation an den Tag gelegt hat. Denn sonst sterben alle. Ich mochte einen Jungen. Sie haben ihn immer wieder an die Front geschickt, bis er getötet wurde. Sogar da habe ich gedacht, das ist egoistisch. Ungeachtet dessen, was sie uns beigebracht haben. Wir waren im Krieg, er war voller Lügner. Jetzt ist es zu spät, das Gespräch zu führen, das du vor Wochen hättest führen sollen, als Christine hier ankam. Das Gespräch über deine Familie und ihre Bedürftigkeit und deine Unfähigkeit aufgrund deiner städtischen Armut, etwas gegen ihre Not zu tun. Unter Christines Haut ist eine Schicht, die ihre Außenseite von ihrer Innenseite trennt und die Kommunikation unterbindet zwischen der Person, die sie einst meinte sein zu können, und der Person, zu der sie geworden ist. Die eine weigert sich, die Existenz der anderen anzuerkennen. Die Frauen aus dem Krieg sind so. Eine neue, zuvor unbekannte Art Wesen, nicht gerade männlich, aber nicht mehr weiblich. Gerüchteweise heißt es, dass das Blut nicht mehr in ihren Unterleib fließt, nachdem sie das erste Mal getötet haben. Die Leute flüstern, dass die unaussprechlichen Taten noch ungeheuerlicher waren, wenn Frauen sie begingen, sodass die Vorfahren den Wohlstand der Nation aus Abscheu vor den Greueln abgeschnürt haben, so wie die Bäuche der Frauen. Dir fällt auf, dass du mehr wie Christine bist als wie Mai Manyanga. Christine mit ihrem vergeblichen Krieg, der nur falsche Hoffnungen und eine neue, vollständigere Variante von Entmutigung gebracht hat. Du mit deiner wertlosen Bildung, die deine Bettelarmut noch intensiviert und sie dadurch nur umso lächerlicher macht. Christine läuft los. Phrasen vom Gesang der Witwe schweben durch die stille Nacht. Du läufst ihr nach. Nicht, weil du ihre Gesellschaft suchst, sondern weil du Abstand zwischen dich und den Gesang bringen willst. Nach ein paar Metern trübt sich dein Blick vor Anstrengung. Als du wieder fokussierst, siehst du nur die Nacht. Christine springt hinter einem Baum hervor. Du stößt fast mit ihr zusammen. Das haben wir gelernt, sagt sie. Laufen ist einfach. Jeder kann es. Wenn du es nicht kannst, lebst du nicht. Was war das, wenn nicht laufen, was du gerade getan hast und angeblich nicht kannst? Nach all der Arbeit, keuchst du vor widerwilliger Bewunderung. Den ganzen Tag in ihrem Garten. Ich schwitze nicht, sagt sie. Ich laufe mindestens an 3 Abenden in der Woche in die Stadt. Ihr scheint zu gefallen, dass du von ihrem Durchhaltevermögen beeindruckt bist, denn sie spricht weiter. Ich muss. Es ist die einzige Möglichkeit. Wegen all der Dinge, die nie aufhören. So wie heute Nacht im Garten. Sie wendet sich ab, fährt jedoch nach einer kleinen Pause fort. Das ist das Gute, das uns der Krieg beigebracht hat. Es gibt nur eine Sorte Blut. Nicht viele, wie manche behaupten. Wir haben es aus jeder Wunde sickern sehen. Und auch die, die nicht laufen konnten, konnten es, nachdem sie es gesehen hatten. Es stimmt, Tambozai. Wenn du Blut gesehen hast, kennst du dich aus mit dem Laufen. Christine springt auf und ab wie eine Athletin, die sich für ein Wettrennen aufwärmt, bevor sie weiterspricht. Wenn ich noch einmal die Wahl hätte, würde ich es nie wieder tun. Ich habe gelernt, dass man vor Blut davonläuft. Man läuft nicht hin und tut so, als wäre es Wasser, das man eingießen und trinken kann, ein Fluss, der deinen Durst löscht und dir vorlügt, er sei Wasser. Während sie springt, ähnelt ihr Schatten einem Tier. Du lehnst dich an den Baumstamm. Dein Atem, der sich beruhigt hat, geht unangenehm flach. »Warum reagierst du auf nichts?«, fragt Christine, und unwirsche Enttäuschung schleicht sich in ihre Stimme. »Du wünschst, sie würde wieder laufen. Fort. Ohne dich, damit du an diesem Ort dazwischen bleiben kannst. Nicht in der Stadt und nicht bei der Witwe. Du hast keine Worte gefunden, um über Maimanyangas Arm in der Schlinge zu sprechen, als du sie gesehen hast. Und auch jetzt willst du nicht darüber reden. Willst du sagen, du hättest das Blut in Maimanyangas Wohnzimmer nicht gesehen?« insistiert Christine. »Dass du nichts gehört hast, obwohl du im Haus warst?« Jetzt, da sie davon gesprochen hat, möchtest du wieder laufen. Davonrennen vor der Szene, die du vor vielen Wochen, vor Christines Ankunft, in Maimanyangas Wohnzimmer bezeugt hast. Du möchtest Christines Wahrheit, dass du, wenn du einmal Blut gesehen hast, davon besudelt bist, im Herzen dieser Kriegerfrau zurücklassen. Doch dir dämmert, dass Blut nicht nur spricht, es läuft auch nach. Du hast im Krieg das Blut aus dem Bein deiner Schwester schießen sehen, gleich nachdem du die Missionsschule deines Onkels abgeschlossen hattest. Und seitdem bist du auf der Flucht davor. All die Jahre auf dem Young Ladies College of the Sacred Heart bist du davor geflohen. Niemand hat etwas gehört, murmelst du zur Selbstverteidigung. Du willst dich setzen, aber hier ist nur ein Zaun. Denkt irgendjemand über irgendwas davon nach? Fragt Christine. O Muariwe Titiren Yasha, o großer Gott sei uns gnädig. Die Pein, die die Witwe Manyanga nicht für Scheins Frau empfunden hat, dringt aus ihrem Fenster in die Nacht, ein fernes Elend. Sagt Christine. Wenn man es einmal gesehen hat, ist es danach für immer schwierig. Wenn man eine Person mit schwachem Herz ist, kann Blut eine Falle sein. Es bleibt kleben. Entweder will man es dann immer, oder man hat bis zum Ende seiner Tage Angst davor. Dein Atem geht noch immer flach und mühsam. Schmerz wirkt dich unter der Luft, packt deine Kehle und du kannst nicht sprechen. Obwohl du nur wenig über diesen Abend gesagt hast, weißt du, dass du schon zu viel gesagt hast und du keinen einzigen Satz mehr darüber verlieren darfst, sonst ertrinkst du in einem Loch aus Schande. Mach dir keine Sorgen, sagt Christine. Es ist nicht deine Schuld. Keiner im Haus ist schuld daran. Das haben alle meiner Tante gesagt, aber sie hört einfach auf niemand. Wana Mai, Uaititscheme, Frauen, lasst uns gemeinsam wehklagen, stöhnt die Witwe ihr Lied. Kuna Mwari, Atitiren Yasha, vor Gott, um seine Gnade zu erflehen. Die Familie hat Leute zu ihr geschickt, um es ihr zu sagen. Aber sie hat nur geprahlt. Sie würde nur Wamanyangas Wünsche ausführen und niemand könne ihr was sagen, weil sie die Letzte war, die ihn gesehen hat und weiß, was ihr Mann wollte. O Muariwe, Titiren Yasha, klagt Maimanyanga, ihre Stimme dünn in der Ferne. Eines Tages werde ich es dir erzählen, sagt Christine. Ihr Versprechen klingt wie eine Drohung. Der Gesang wird lauter, als Maimanyanga in die Einfahrt zurückkehrt. »Sie sucht nach mir«, sagst du. »Ich habe gesagt, dass ich mit ihr beten will.« »Gehen wir«, sagt Christine. »Fahren wir in die Stadt.« »Ich hole einen Dollar«, sagst du, »weil du es dir anders überlegt hast, obwohl du eigentlich kein Geld für die Hin- und Rückfahrt ausgeben willst. Du wartest, bis Maimanyanga wieder in ihrem Häuschen ist. Dann gehst du rasch auf der Straße zurück. In deinem Zimmer denkst du kurz daran, ins Bett zu kriechen. Aber Maimanyanga fängt wieder an zu wehklagen. Du holst deinen Dollar aus dem Versteck in einer Schublade und wechselst schnell Oberteil und Schuhe. Wieder draußen gehst du neben Christine und schaust auf deinen Schatten im Mondlicht. Er ist größer als du. Er bewegt Teile seines Körpers, die du nicht bewegst. Er rennt, wenn du gehst. »Meine Tante blutet«, sagt Christine. »Es geht ihr nicht gut. Ihre Söhne haben Angst.« Du willst, dass sie still ist, aber sie spricht weiter. »Sie tun alle so, als wüssten sie nicht, wer es war. Aber an dem Abend war es Larky. Machen diese Jungs jemals etwas leise? Warum also erzählt ihr alle im Haus Lügen, dass ihr nichts gehört habt? Wirst du mir was sagen, Tambuzai? Warum sagst du nichts? Bist du eine Manyanga? Meine Tante wird nicht mehr lange leben, aber wir in ihrer Familie wollten nicht länger warten und riskieren, dass ihre Söhne sie vorher schon umbringen. Deswegen wurde entschieden, dass ich herkomme und dafür sorge, dass diese Jungs sich ordentlich benehmen. Du riechst etwas in der Luft. Rauch. Gewürze. Einer der Bewohner der Straße hat gegrillt oder grillt immer noch. Deine Nase erinnert sich an den Abend vor ein paar Monaten. Der Geruch nach mariniertem Fleisch erfüllte das Haupthaus. Du findest nie heraus, ob es das tatsächliche Datum ist oder nicht. Es ist jedenfalls der Tag, für den sich die Witwe und ihre Söhne entschieden haben, um den Geburtstag von Ignore, dem jüngsten Sohn, zu feiern. Die Witwe beginnt am Tag davor mit den Vorbereitungen. Sie fährt zweimal mit dem Nissan weg, der vom Mechaniker zurück ist, sodass endlich ein Wagen im Carport steht. Doch jedes Mal, wenn sie Benzin in den Vergaser pumpt, speit der Auspuff schwarzen Rauch aus, als litte er unter Verstopfung. An diesem Tag gehst du am Vormittag in die Küche und hoffst, dass alle anderen nicht da sind. Du willst deinen Brei kochen, doch du siehst von deiner Aufgabe ab, kaum bist du eingetreten. Bertha und Marco haben es sich auf Stühlen bequem gemacht. Es ist Monats- und Wochenende und sie haben Orangensaft, Margarine und Marmelade auf den kleinen Tisch gestellt. Sie essen Toast, Rühreier und Speckscheiben. Du blickst dumpf auf ihr Frühstück und sparst dir die Mühe, dir das Wasser im Mund zusammenlaufen zu lassen. Vian schlägt Bertha eine Wette vor. Wird es der Pickup der Witwe zurückschaffen oder wird er zusammenbrechen, sodass Maimanyanga erneut den Mechaniker rufen muss? Marco schlägt ein. Noch einmal laut lachend optiert Bertha für den Ruin der Witwe. Als sie sich endlich wieder beruhigt hat, besteht Marco darauf, dass Gott, der groß und barmherzig ist, zugunsten der Witwe entscheiden wird. Abends treffen die Manyanga-Söhne pünktlich ein. Sie sind ausgerüstet mit Kühlboxen, Eiswürfeln und Frauen, die einverstanden sind, sich mit Sixpacks Castle und einer Flasche Mukuyu-Wein in Preys Auto zu setzen. Neid erblüht in deinem Herzen, denn zu diesem Zeitpunkt hältst du trotz deiner Untätigkeit noch an dem Wunsch fest zu heiraten. Nicht wegen der Ehe als solcher, sondern wegen der Sicherheit, die der Ehestand bedeutet. Deine Missgunst richtet sich nicht gegen die Ehefrauen, die du nicht kennst, sondern gegen diese eitlen Wesen mit den leeren Blicken und den Plastikfingernägeln, die ein abgesichertes und leichtes Leben führen. Die Art Leben, die du für dich selbst ins Auge gefasst und für die du bis zu jenem unglückseligen Tag in der Agentur so fleißig gearbeitet hast. Wie die Witwe, die keine Stellung gegen die Techtelmechtel ihrer Söhne bezieht, verzeihst du den Manyanga-Männern ihre Affären und gibst dich der verzweifelten Fantasie hin, einem von ihnen im Flur zu begegnen. Das Familienwohnzimmer ist für den Anlass aufgeschlossen. Als die Männer es sich mit ihren Getränken bequem gemacht haben, singt deine Vermieterin Wakanaka Mambu Jesu. Die Männer stimmen melodisch mit ein, wenn auch nicht so inbrünstig wie die Witwe. Nach dem Lied betet Maimanyanga. Danach widmen sich die Söhne wieder dem Essen. Von Zeit zu Zeit trägt einer von ihnen einen Teller mit gerösteten Erdnüssen oder gebratenen Hühnerflügeln hinaus zu den Frauen im Auto, die laut werden, wann immer ihnen die Verpflegung ausgeht. Maiman Yanga genießt die Anwesenheit ihrer Söhne und entrüstet sich kein bisschen über dieses Arrangement. Du vermutest, dass die lockere Moral der Manyangas eine Herausforderung sein wird, sobald du in Aktion getreten bist. Aber du sagst dir, dass du über diese Brücke erst gehen wirst, wenn du musst. Das Stimmengemurmel wird unterbrochen von unregelmäßigem Klirren von Glas und Porzellan, als die Manyanga Satsa zu Kugeln formen, in Soße tauchen und das duftende Fleisch essen. Das Gespräch der Familie wird zu einem fernen Summen. Du döst ein, findest keinen Ort tiefer Ruhe, weil der Essensgeruch deinen Magen martert. Bald darauf werden die Stimmen lauter. Sätze dringen in Geräuschwellen zu dir, bis es scheint, als würden sie gegen das Bett branden, gegen die Wand schlagen und den Boden auffühlen. Die Luft scheint zu zittern und zu schaudern. Die Dunkelheit der Nacht bebt zum Rhythmus einer alten, längst vergessenen Musik, die du zuletzt Jahre zuvor bei dir zu Hause gehört hast. Und ein schneller, kupferner Ton vibriert von einer Ecke des Zimmers bis zur anderen. Schein fügt der Melodie eine dumpfe Basslinie hinzu. Und die Stimme der Frau, die bei ihm ist, erhebt sich zu einem schrillen Crescendo. Du schlägst angesichts verzweifelter Schreie ängstlich die Augen auf.
Joe, Joe, Joe!
Als du aus dem Halbtraum auftauchst, wird dir klar, dass es Marcos Stimme ist.
Wasikana, Schein!
Fährt deine Mitbewohnerin fort.
Wanukani, kommt und schaut! Kommt und schaut, was passiert ist!
Du rührst dich nicht, schleichst erst aus dem Bett, als Bertha ihre Tür öffnet. Marco steht vornübergeneigt mitten im Flur zwischen Küche und Wohnzimmer. Sie stützt sich an der Wand ab, so gut es ihr möglich ist. Sie zittert. Rote Flecken gerinnen und trocknen auf dem Boden. Sie reichen bis zum Esstisch im Wohnzimmer. Geronnene Tropfen kleben an der Großvateruhr, der Vitrine, dem Teppich und auf dem Tischchen. Die Bierkrüge, mit denen sich die Familie zugeprostet hat, liegen in spitzen Scherben auf dem Boden. Auf den hölzernen Ablagen glitzern Splitter der Familienfotos in erstarrten Blutlachen. Mrs. Manyanga und ihr Mann sind besudelt, stehen jedoch aufrecht und starren mit demselben Stolz aus dem Foto wie zuvor. Du möchtest zwischen zwei Atemzügen verweilen. Aber nachdem du ausgeatmet hast, schleichst du hinter Bertha und Marco weiter und siehst deine Vermieterin am Esstisch sitzen. Die Reste des Essens liegen verkrustet auf den Tellern vor ihr. Das bunte Doak der Witwe liegt neben ihrem Stuhl. Ihr Ogbada mit dem gleichen bunten Muster ist ihr von ihrer Schulter bis auf ihre Brust gerutscht, als hätte sich ein betrunkener Chirurg an einer Rekonstruktionsoperation versucht. Sie lächelt und sagt in mattem, aber triumphierendem Tonfall, wie eine Gastgeberin, die ein Gespräch wieder aufnimmt:
Ich habe ihn gerettet. Ich habe mein Igi vor den beiden beschützt.
Geht, Bertha, Tambo, Marco. Geht ihn suchen. Und wenn ihr ihn gefunden habt, dann kümmert euch um meinen Igi. Sorgt dafür, dass ihm nichts passiert. Mechanisch kniest du dich ins Blut. Von dem Geruch musst du würgen. Du nimmst die Hand deiner Vermieterin und versuchst, eine Antwort herauszukneten. Aber Witwe Manyanga wiederholt im gleichen Tonfall:
Geht, Asikana. Sucht mein Igi. Ihr sollt auf ihn aufpassen.
Blut ist auf deinen Knien. Du stehst auf, nimmst eine Papierserviette und wischst es weg. Du fühlst dich, als hätten die Schlangen in deinem Bauch die Mäuler geöffnet und als würde alles aus deinem Inneren auf den Boden fallen.
So etwas passiert, wenn man jemand auf die Welt bringt, sagt die Witwe.
Bertha, die als Einzige handeln kann, verlässt den Raum und kehrt ein paar Minuten später mit einer dampfenden Tasse Tee zurück.
Hat jemand von euch ein Panadol? Fragt sie.
Alle schweigen. Niemand hat Medikamente.
Ich weiß, dass Larky Igi umbringen will, fährt deine Vermieterin stöhnend fort. Weil dieses Haus Igis Geburtstagsgeschenk ist. Larky will ihn umbringen, weil mein Sohn Igi der Einzige ist, der für mich kämpft.
Ja, Larky und Praise. Die beiden wollen mich umbringen.
Sie lächelt einfältig und spricht dann weiter.
Wenn es den Letzten, der herausgekommen ist, nicht gäbe, wäre ich wegen der zwei, die zuerst gekommen sind, wie ein Straßenköter, ein ungeliebter Hund, der von jedem getreten wird. Ja, dieses Haus ist ein Geburtstagsgeschenk für Iggy. Meinen Iggy. Wenn mein Iggy meine Sachen hat, kann ich sie behalten. Und sie werden nicht einer anderen Frau hingeworfen.
Es ist eine Schande. Wirklich schlimm, sagt Bertha und spricht leiser, als sie es je zuvor getan hat. Ihr habt ihr bestimmt kein Panadol?
Shines Frau, ein neues, unbekanntes Gesicht, geht vorsichtig den Flur entlang, bleibt vor der Wohnzimmertür stehen und schaut herein. Niemand achtet auf sie. Angespannt, weil sie keinesfalls bemerkt werden will, schleicht sie auf Zehenspitzen über die Terrasse davon. Du und deine Mitbewohnerin seht euch nicht an. Du holst ein paar Mal tief Luft und atmest schaudernd aus. Du spürst, du bist die Welt. Und sie ist hohl. Und ihr drei stürzt durch sie hindurch.
Dann hat sie angefangen, wieder dieses Lied zu singen, sagst du zu Christine. Dass sie immer singt, das über König Jesus.
Du hast gelogen und lügst noch immer, sagt Christine leise. Wenn so etwas passiert, geht es immer sehr laut zu.
Ihr geht unter einer Reihe Jacarandas. Der Mond steht höher, der leichte Wind ist kühler. Christine zieht dich vom Kies, der unter deinen Füßen knirscht, auf das Gras. Die Straßenlampen auf der Hauptstraße in die Stadt glühen weiter vorn.
Ich weiß, warum du nicht sagen willst, dass du etwas weißt, nimmt sie den Faden wieder auf.
Weil es zu viel ist. Du fragst dich, wie kann eine Frau so sein? Du hast keine Antwort. Deswegen sagst du, sie ist nicht so.
Sie seufzt laut und fährt giftig fort.
Ignore! Seine Mutter hat das Gleiche getan. Sie ignoriert, was er tut. Und auch jetzt noch ignoriert meine Tante die Krankheit in ihrem Bauch, die sie von innen auffrisst, sagt sie verärgert.
Dir gefriert das Blut in den Adern, als du dich fragst, wo du wohnen willst, wenn Maiman Yanga stirbt, bevor du eine andere Unterkunft gefunden hast.
Angst, sagt deine Begleiterin. Sie hat sie alle im Griff. Jetzt hat Ignor den anderen das Erbe gestohlen. Und als er mit seinem Geburtstagsgeschenk angegeben hat, hat Larky ihn geschlagen. Und dann ist meine Tante aufgesprungen und hat zu Larky gesagt, wenn du jemand umbringen willst, dann bring mich um und nicht meinen Sohn. Da ist Larkys Tür aufgebrochen und die Erinnerung an ihn selbst herausgeflogen. Er hat das Fleischmesser gepackt und ist damit auf Ignor losgegangen. Ignor hat hinter seiner Mutter Deckung gesucht.
Ihr biegt auf die Lomagundi Road und du bist froh, dass du bald in einem Kombi sitzen wirst, in dem solche Gespräche unmöglich sind.
Wir haben solche Sachen gesehen, sagt deine Begleiterin, während des Freiheitskampfes. Damals fanden sie im Busch statt. Heute in den Häusern. Und noch immer redet niemand. Sie sagen nur, es ist passiert. Oder sie sagen sogar, es ist nicht passiert und ignorieren es.
Wie auch immer, so bin ich hergekommen, fährt Christine ruhig fort. Als ich zu Hause war, einfach nur da war und wie alle anderen so getan habe, als wäre es das Leben, haben sie mich gerufen und gesagt, geh nachsehen, was mit deiner Tante los ist. Die jungen Männer wissen, was für eine Frau du bist.
Sie gibt ein Prusten zwischen Husten und Lachen von sich.
Das Kämpfen war der reine Wahnsinn. Vielleicht haben sie gedacht, weil ich so viel davon erlebt habe, könnte ich am besten damit umgehen, was hier in Harare passiert.
Ihr gelangt an eine Bushaltestelle und setzt euch auf eine Bank.
Du beginnst zu zittern. Du stehst wieder auf, weil Sitzen schwerer wiegt als Stehen.
Ich wollte nicht kommen, sagt Christine, weil ich da nicht hineingezogen werden will. Meine Tante hat ihren Mann geheiratet, als sie eine junge Frau war. Und jetzt ist es so, wie es ist. Sieht so aus, als fließt bei uns immer Blut. Ich weiß nicht, ob es nur an meiner Familie liegt.
Die ersten Kombis, die so spät in der Nacht in großen Abständen vorbeifahren, sind gepackt voll. Als du dich wieder neben sie auf die Bank setzt, erzählt Christine mit Verachtung in der Stimme von den Dingen, in die du nicht hineingezogen werden solltest. Der Mann deiner Vermieterin zog von Mashingo nach Harare.
Vor dem Umzug war Wamanyanga Tankwart bei einer Tankstelle, die einem Weißen namens Peacock gehörte. Mit der Unabhängigkeit verließ dieser Peacock das Land, zog nach Neuseeland und hinterließ Wamanyanga die Tankstelle und alle dazugehörigen beweglichen Güter. Dank einer undurchsichtigen Vereinbarung mit dem Fernbusunternehmen des Landes, das Preisnachlässe für Treibstoff, Anteile und Abfindungen beinhaltete, wurde einem Nachwuchsmanager gekündigt. Wamanyanga bewarb sich auf die Stelle und hatte Erfolg, während er seine Tankstelle nebenher führte. Auf ähnliche Weise wurde er ein paar Jahre später CEO bei Zimbabwe People's National Buses. Versetzt an den Firmensitz des halbstaatlichen Unternehmens in der Hauptstadt, trennte sich Wamanyanga von der Tankstelle und schnappte sich ein Grundstück in einem südlichen Vorort. Christines Stimme trieft vor Verachtung, als sie die Verletzung dessen beschreibt, wofür sie gekämpft hat, während dich das Gehörte so aufregt, dass dein gesamtes Wesen ein leises Summen der Bewunderung für den Mann verströmt, der sich selbst so raffiniert vorangebracht hat.